ein ganzer Kult gebildet hat, die in unzähligen Kirchen sich in großen Statuen ausdrückt, in Gemälden samt kleinem Jesuskind. Sehr oft sind diese Kirchen, wo man das findet, sehr prunkvoll und auch voller anderer Bildnisse. Und mir geht es in solchen Kirchen so, wie es wahrscheinlich jedem geht, der calvinistisch geprägt ist. Je opulenter, je reicher die Kirche aussieht und je mehr und je größer die Bilder sind, desto weniger überkommt mich eine andächtige Stimmung. Desto mehr kriege ich eine Abwehrhaltung. Immer so im Hinterkopf schlummernd der Gedanke, du sollst dir kein Bildnis machen. Hingegen hier in unserem Gemeindesaal, da geht mein Herz auf. Ganz nüchtern, ganz, ganz nüchtern. Nichts Überflüssiges ist hier. Sozusagen ein Spiegel unserer enthaltsamen asketischen Lebensweise. Ja, Verschwendung, Müßiggang, Faulheit haben hier keinen Platz. Und selbst der Reformator Johannes Calvin, den kennt ihr vielleicht von der Prädestinationslehre, dass alles vorherbestimmt ist, die spielt aber keine Rolle. Seine Lehre oder seine Ansicht umfasst auch diese Enthaltsamkeit, dieses Karge hier, wo wir uns so wohlfühlen. Dieser Reformator im 16. Jahrhundert, der hat um Genf herum gewirkt. Ich muss aufpassen, hier sind Theologinnen vor allem unter uns, nicht, dass ich was Falsches sage. Also der Johannes Calvin, der wird sich hier, glaube ich, auch ganz wohl fühlen. Vielleicht müsste man vor seiner Ankunft, wenn er reinkäme, noch kurz die Kerzen abbauen. Die sind vielleicht zu viel Schmuck. Mir gefallen sie persönlich, es geht noch durch. Aber dann wäre alles bestens, nichts lenkt ab vom Wesentlichen, von Gottes Wort, von der Lehre, vom Singen und so weiter. Was will ich damit sagen? Es ist also nichts Verwunderliches, wenn wir ein eher kühles Verhältnis zu Maria haben, wo sie doch anderswo als Himmelskönigin verehrt wird. Und das wird auch dadurch unterstützt, dass Jesus, also ihr leiblicher Sohn, sie nicht nur einmal deutlich zurechtweist und sie sozusagen immer auf Normalmaß hält. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass er nicht mal einen Mini-Vorrang vor anderen ihr einräumt, als er sagt, wer seine wahren Verwandten sind, das steht in Markus 3, nämlich derjenige ist sein wahrer Verwandter, Mutter, Vater und so weiter, der den Willen Gottes tut und sonst niemand. Also Maria ist eigentlich eine von uns. Man kann sich Maria in der Bibel ganz getrost und entspannt nähern, ganz ohne Scheu, wie man vielleicht in einer Kirche, wo sie sehr verehrt wird, haben würde. Und man kann sogar von Maria lernen. Und man kann dabei sein, wenn sie erfährt, dass sie den Sohn Gottes auf die Welt bringen soll. Der Engel Gabriel kommt zu ihr nach Nazareth, zu der bis dahin absolut unbedeutenden Frau, in einen unbedeutenden Ort und sagt die Worte, die viele von uns kennen. Und da möchte ich jetzt die ersten Verse vorlesen, also im Lukas-Evangelium Kapitel 1. Das ist im hinteren Teil der Bibel, die Seite, ich hab's gleich. Die Seite 69, da möchte ich gern die Verse 31 bis 33 lesen. Da spricht also der Engel Gabriel, der ihr erscheint, zu ihr: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, große Worte, die muss man erst mal sacken lassen, wie es so schön heißt vielleicht. Und Maria tut das und antwortet in Vers 38, entschuldigt meine Sprünge, das wird heute dabei bleiben. Vers 38 meldet sich Maria zu Wort, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria erfährt von Gabriel und auch von ihrer Verwandten Elisabeth, dass diese Elisabeth schwanger ist, obwohl sie sehr alt ist, schon hochbetagt, heißt es im Lukas-Evangelium. Und diese Elisabeth besucht sie auch, das sieht man in den folgenden Versen. Und die möchte ich jetzt auch noch vorlesen. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Ja, Elisabeth weissagt in der Begegnung mit der Maria durch den Heiligen Geist und als ich das so gelesen habe, ist mir vor allem der 45. Vers ins Auge gestochen. Selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Wir sehen hier, dass noch bevor Gottes Sohn geboren ist, der Glaube eine zentrale Rolle spielt. Maria hat ihn offensichtlich. Und Elisabeth oder der Heilige Geist durch sie erkennt die Bedeutung. Sie weiß das vermutlich auch deswegen, weil bei ihrem Mann das ganz anders war, dem Priester Zacharias. Als Gabriel ihm Johannes Geburt, also der Sohn der Elisabeth, Johannes Geburt im Tempel ankündigt, ein paar Verse weiter vorne, nämlich bei Vers 18, lesen wir die Reaktion von Zacharias auf die Ankündigung. Das ist sozusagen eine Analogie, eine Parallele zur Ankündigung von Jesu Geburt. Ja, da reagiert Zacharias nicht so wie Maria, sondern sagt, Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Er sagt also nicht, wo heißt es, wie in Vers 38, ich bin des Herrn Knecht, mir geschiehe, wie du gesagt hast. Nein, nein, er sagt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Zacharias ist überfordert von der Ankündigung, dass ihm noch ein Sohn geboren werden soll. Ja, oder seiner Frau eben. Zacharias hat den Glauben irgendwie nicht. Gabriel antwortet, der Engel Gabriel, der Engel antwortete, das ist Vers 19, und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias hätte das Wunder, dass er und Elisabeth doch noch Eltern werden, so hat man das Gefühl, beinahe vermasselt. Wäre beinahe nichts geworden durch seine Zweifel, durch seine Bedenken. Und durch diesen Zacharias können wir erkennen, obwohl ein Engel kommt, sogar der Erzengel Gabriel, ist dennoch Glaube notwendig. Es ist keineswegs selbstverständlich, wie Maria reagiert. Es ist ihr erster Schritt, um Jesus zu empfangen. Es ist ihr Glaube. Und da frage ich mich, ob es einen Unterschied überhaupt zu uns gibt. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus nicht nur von Maria empfangen wird, sondern eigentlich von uns allen. Maria ist als Mutter die Erste, aber Jesus kommt auf die Erde, zuerst zu Israel natürlich und dann zu allen Menschen, um von allen auch empfangen zu werden. Das heißt so schön in dem Lied, dein König kommt zu dir, der Sohn Gottes kommt zu dir. Glaubst du das? Das ist notwendig. Das kann man immer nur wiederholen. Das fordert Gott uns allen ab. Es ist nicht Wissen. Es bleibt auch so, solange wir auf der Erde sind. Es ist nicht Wissen. Es bleibt dieser kleine Unterschied, diese Spannung bleibt erhalten. Es ist Glaube und nicht Wissen. Vielleicht kann ich dazu flapsig sagen, Wissen kann jeder, Glaube wird geschenkt. Ja, aber man kann auch was dafür tun, man kann nämlich um diesen Glauben bitten. Und wer nicht weiß, wie das geht, um etwas, um ein Geschenk zu bitten, der kann bei unseren Kindern, allen voran beim Johann, in Nachhilfe gehen, wie man bittet um etwas, um ein Geschenk. Ja. Und dann zuversichtlich sein, dass Gott den Glauben schenkt. Das ist nämlich der erste Schritt, wie gesagt, der Anfang. Und wenn der fehlt, dann ist Weihnachten nur noch ein Fest der Liebe und der Familie, das manchmal in Streit endet. Ein Fest der Geschenke, die vielleicht schon beim Auspacken langweilig sind. Und wenn es diesen Streit nicht gibt und wenn alles schön abläuft und man sich auch lange über Geschenke freut, so fehlt doch das, was Maria erlebt hat. Durch ihren Glauben öffnet sich nämlich ihr Blick. Gott öffnet ihr die Augen für seinen Blick auf die Menschen, auf Israel natürlich, immer als Erstling, aber auch auf alle Menschen. Das drückt sich dann, wie Christine es auch schon angekündigt hat, in Marias Lobgesang aus, den ich gerne ganz mit euch lesen würde. Und zwar steht der dann ab Vers 46. Also meine Vermutung ist, dass sie noch bei Elisabeth ist und sozusagen antwortet, das ist ja direkt im Anschluss. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Für mich sind es unheimlich schöne Verse. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Vielleicht sind sie mir auch deshalb so wichtig und wertvoll, weil sie oft vertont worden sind unter dem Namen Magnificat. Magnificat anima mea, wie es in der lateinischen Übersetzung heißt, in den ersten Versen. Meine Seele erhebt den Herrn. Und da gibt es wirklich wunderschöne Vertonungen. Nähere Infos könnt ihr nach dem Gottesdienst bei mir einholen. Vielleicht ein Stichwort, Johann Sebastian Bach wäre eine Vertonung natürlich. Oder auch Heinrich Schütz, der das auf Deutsch geschrieben hat. Und meine Worte dazu sind absolut bescheiden. Ich kann da nicht mithalten. Aber ich möchte gern mit euch teilen, was mir wichtig ist. Wir haben gesagt, erstens, oder ich habe gesagt, Maria glaubt. Das ist sozusagen der Türöffner, der ihr praktisch, ja, der ihr zeigt, oder beziehungsweise durch die offene Tür zeigt Gott, welche Bedeutung ihr Kind haben wird. Der Vorhang ist gelüftet, der ohne Glauben nicht verschlossen bliebe, ganz einfach. Und Maria benutzt hier Textstellen aus dem Alten Testament, vor allem aus den Psalmen. Der Lobgesang ist auch aufgebaut wie ein Psalm. Und diese alten Worte erwachen zu neuem Leben, wie es nur möglich ist bei Gottes Wort, das lebendig ist. Was steckt dahinter? Was erfahren wir? Wenn wir jetzt mal die Verse 46 bis 50 anschauen, da lobt Maria Gott, der sie in ihrer Niedrigkeit, in dieser Bedeutungslosigkeit, die Frau aus Nazareth, rauszieht und zu Ehren bringt, die ihn fürchten, die ihm vertrauen und glauben. Gott verhält sich also genau entgegengesetzt zum Menschen, dessen Aufmerksamkeit oft dahin geht, wo Erfolg ist oder wo man laut auf sich aufmerksam macht. Und das ist eben meistens dort, wo Erfolg ist, wo Macht ist, wo Reichtum ist. Und Schwache und Verlierer haben keine Stimme, haben daher auch keine Aufmerksamkeit und Maria wäre komplett abgemeldet, aber nicht bei Gott. Das steht mehr oder weniger in diesen Versen 46 bis 50. Er hat große Dinge an mir getan, sagt Maria. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und in den folgenden Versen 51 bis 55 ist so gewissermaßen eine Bestätigung dessen, dass Gott das Niedrige anschaut. Er bekämpft die Hoffärtigen. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Ist vielleicht eine neue Vokabel zu lernen, was ist hoffärtig oder die Hoffart. Ich habe es auch nochmal genau nachgeschlagen. Also es ist Stolz, Überheblichkeit, Arroganz. Und Gott stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Den Mächtigen und Reichen wird Macht und Reichtum entzogen und den Armen gegeben. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Da drängt sich der Gedanke an die eine oder andere Revolution oder, sagen wir mal, Theorie zu einer Revolution in der Geschichte der Menschheit auf. Ja, so ähnlich hat Karl Marx beschrieben, wie irgendwann mal die ausgebeuteten Industriearbeiter, er hat es in England gesehen, revoltieren werden und die Reichen und Mächtigen hinwegfegen werden aufgrund ihrer Masse. Und dort, wo Marx diese großen Ungerechtigkeiten gesehen hat, nämlich, dass die Arbeiter im Elend gelebt haben, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen waren katastrophal, das können wir uns heute gar nicht vorstellen, dass die viele Stunden gearbeitet haben, keinen Schutz hatten, an gefährlichen Maschinen sich kaputt gerackert haben, nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder, die da in Fabriken und Minen arbeiten mussten und oft dabei zugrunde gingen. Diese Revolution, die Marx da vorhergesehen hat, kam gar nie in England an, aber dort, wo sie kam, zum Beispiel in Russland, ist vieles in Bewegung geraten, aber am Schluss war es enttäuschend. Da stellt sich die Frage, hat Gott eigentlich schon mal so eine Revolution angezettelt, wie Maria sie hier berichtet? Ist das wahr, was sie sagt? Ist schon eine neue Zeit angebrochen, in der ausgleichende Gerechtigkeit geschieht? Also bei den menschengemachten Revolutionen sucht man sie vermutlich vergeblich. Aber es gibt ein ganz klares Ja auf diese Frage. Und zwar ihr eigener Sohn Jesus, der Sohn Gottes. Sein ganzes Leben auf der Erde ist eigentlich diese Revolution. Er ist die Erfüllung dieser Prophetie. Es ist natürlich keine menschliche Revolution. Es findet keine Demonstration statt, kein Protest, keine Gewalt, kein Krawall, kein Getöse. Und bei zunehmender Dauer wird es auch nicht so wie bei allen menschengemachten Dingen, dass sich mehr oder weniger die Frage stellt, ob es hier noch überhaupt um eine gerechte Sache geht. Vielleicht ist man gestartet mit einem gerechten Anliegen und am Schluss spielt es überhaupt keine Rolle mehr, sondern alles ist vergessen. Im Gewalt und im Terror geht die Gerechtigkeit verloren. Man denkt zum Beispiel, spricht ein bisschen der Geschichtslehrer mit mir durch, an die Französische Revolution, wo man auch für die gerechte Sache gekämpft hat, für die Ungleichbehandlung der Unteren, der Niedrigen. Ja, das, was so ein bisschen auch in Marias Lobgesang angesprochen wird. Aber wo endet es? In Terror und Unterdrückung derer, die vorher vielleicht mal nicht die Macht hatten. Es kommt Mord und Totschlag. Und dadurch soll dann das Richtige, das Gerechte kommen. Irgendwie paradox. Das alles passiert in Gottes Revolution, möchte ich es mal nennen, nicht. Aber die Verhältnisse werden dennoch auf den Kopf gestellt. Wir wissen es, oder wenn wir es nicht wissen, dann sage ich es jetzt, Jesus kommt ja gar nicht zu den Starken, Jesus kommt zu den Schwachen, zu den Verachteten und er umgibt sich mit solchen Menschen, die kein Ansehen haben und das schon bei seiner Geburt. Und das Interessante ist hier auch, dass die Reichen und Starken zunächst gar nichts von dieser Revolution merken, denn sie bleiben scheinbar an den Hebeln der Macht und des Einflusses. Und das sind auch gleichzeitig die Leute, die gar nicht glauben. Und die wenigen Gläubigen aber, die sehen, wer Jesus wirklich ist und dass Jesus zu ihnen gekommen ist in die Niedrigkeit. Und sie erhebt in jeder Begegnung. Er heilt die Kranken, er speist die Menschen, die hungern, in verschiedener Weise und gibt am Schluss sein Leben für die Menschen, so dass eine neue Zeit anbricht, so wie es die Revolutionen ja eigentlich wollen. Die neue Zeit bricht auch mit Jesus an, für Israel, auch wenn die Demütigung der römischen Herrschaft ja noch gar nicht vorbei ist, aber die Gnadenzeit bricht an. Wie gesagt, für Israel und dann für die Menschheit. Und das alles ist dem Ungläubigen verschlossen. In der Bibel sind es häufig die Pharisäer und Schriftgelehrten, die es eigentlich besser wissen müssten, die aber nicht an Jesus glauben und sogar versuchen, andere vom Glauben abzuhalten. Und wo Jesus keinen Glauben antrifft, dort wirkt er auch nicht. Oder zumindest nur wenig. Hat sich daran eigentlich was geändert? Nein, hat sich nichts geändert. Dort, wo kein Glaube ist, wirkt Jesus auch nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, glaubst du an Jesus? Dann ist die Tür offen, wie für Maria die Tür offen war, für seine Wegweisung und sein Wirken in deinem Leben. Und er zeigt dir seine Wahrheit und was du ihm bedeutest. Lass dich also nicht in die Irre führen von äußeren Umständen, von dem, was wir in den Nachrichten lesen oder was menschliche Werte sind, Wertmaßstäbe sind, wo immer eigentlich Macht, Reichtum und Erfolg im Vordergrund sind. Aus Gottes Sicht und nach seinem Handeln spielen sie keine dauerhafte Rolle. Nur eine zeitliche. Gott wendet sich denen zu, die niedrig sind und nichts gelten. Das ist die Wahrheit. Entsprechend halten wir uns nicht zu den hohen Dingen, wie es auch heißt. Wir streben nicht nach ihnen, sondern zu den niedrigen. Die hohen Dinge sind immer schlechte Vorbilder für uns. Jetzt muss auch die Frage kommen, glaubst du nicht? Dann siehst auch Gottes Wirken nicht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wie ebenso viele in Israel, die Jesus gesehen haben, haben nicht geglaubt, obwohl es direkt neben ihnen stattgefunden hat. Gibt's was Tragischeres? Ich glaube kaum. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an Begebenheiten, die man mit einem teilen kann, der glaubt und wo es Wertschätzung erfährt, was man erlebt hat. Und wenn man es mit jemandem teilt, der nicht glaubt, verpufft es, es bleibt wirkungslos. Lernen wir also von Maria zu glauben. Und wenn wir es schon lange tun, wenn das vielleicht keine neue Botschaft für dich ist, dann lerne neu zu glauben. Mir geht es zumindest so, dass mein Glaube nicht immer auf dem höchsten Niveau ist und den höchsten Ausschlag hat. Es gibt Phasen des Zweifels und die kenne ich gut. Und wahrscheinlich gehört das einfach zum Glauben dazu, dass man zweifelt. Sonst wäre es vielleicht gar nicht Glaube. Ja. Wir sind vor Irrwegen auch gar nicht gefeit. Es kann uns widerfahren. Und wir müssen uns immer wieder neu darauf besinnen, auf welche Wahrheit wir unser Leben bauen und welche Folgen das hat. Und wenn wir das immer tun und immer am Glauben festhalten, dann werden wir Weihnachten neu erleben. Wenn wir glauben, man kann praktisch Weihnachten nur mit Glauben erleben. Jesus kann man nur mit Glauben empfangen, das ist immer der erste Schritt. Und der zweite ist der, dass Gott einem dann neue Horizonte eröffnet, wie Maria auch. So viel zu Marias Lobgesang. Wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, ich brauche Gebet für mein Glauben oder auch anderweitig Gebet, dann komm gerne nach dem Gottesdienst nach vorne, hier zu unserem Gebetstreffpunkt. Ich werde hier stehen und vielleicht noch jemand anderes, der nach vorne kommt und mit dir beten würde. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr, unser Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Wort, für diesen Lobgesang der Maria und für die gesamte Geschichte, wie dein Sohn Jesus geboren ist und auf diese Erde gekommen ist. Wir sehen, dass Glaube dazu notwendig ist und wenn der nicht da ist, dann ist alles irgendwie nichts. Aber wenn wir glauben, dann tut sich eine neue, großartige Welt auf. Eine Welt, wo deine Maßstäbe gelten, wo die Ungerechtigkeit keinen Platz hat. Und so bitte ich dich von Herzen dafür, dass du uns Glauben schenkst, dass du unseren Glauben stärkst in deine Wahrheit. Ja, auf dass Veränderung bei uns passiert. Ja, dass Veränderung auf der Erde passiert. Ich danke dir dafür, dass du in die Niedrigkeit gekommen bist, Herr Jesus. Und dass du allen zugänglich bist. Es ist mir wirklich so wichtig, einfach das neu zu erleben, das neu im Glauben zu erleben, was es bedeutet, ja, was deine Wahrheit bedeutet, die für immer bestehen bleibt und nicht vergeht, wie alles, was wir um uns herum sehen. Herr, schenke uns diesen Glauben. Amen.